Susanne, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich möchte mich endlich selbstständig machen, mir mein eigenes Leben aufbauen. Das ist mein Traum, seit ich nach Deutschland gekommen bin. Aber jetzt sitze ich da, gucke aus dem Fenster und jedes Mal, wenn ich anfange, über meine Website nachzudenken, erwische ich mich dabei, wie ich den Kühlschrank putze, die Schuhe sortiere oder irgendetwas anderes tue, das auch noch warten könnte. So sitzt mir Karim gegenüber. Steuerberater, erfolgreich, klug und seit 2 Jahren gefangen zwischen Traum und Kühlschrank. Er weiß, was zu tun wäre. Er hat auch einen Plan. Er kennt die Schritte. Und trotzdem passiert nichts. Einfach gar nichts. Und vielleicht ist Prokrastination gar nicht der Versuch, dem Leben zu entkommen, sondern der Versuch, jemandem treu zu bleiben. Herzlich willkommen im Wildcast, deinem Coaching-Podcast für NLP und Systemik. Ich bin Susanne Lapp, Gründerin von Wildwechsel, dem NLP-Institut für Persönlichkeitsentwicklung. Hier bekommst du keine Theorie, sondern richtig wirklich echte Coaching-Praxis. Ich nehme dich mit in meine Sitzungen zu den Momenten, in denen sich wirklich etwas verändert. Und wenn dir das gefällt, lass mir 5 Sterne da und abonniere den Kanal. Und jetzt direkt rein in die heutige Folge. Karim weiß, wie gesagt, was er will. Er weiß, was zu tun wäre. Und trotzdem passiert nichts. Stattdessen der Kühlschrank, die Schuhe, das Fenster. Er sagt, so top aufgeräumt war meine Wohnung noch nie. Und deshalb, was vielleicht aussieht wie Faulheit, ist bestimmt keine. Was aussieht wie fehlende Disziplin, ist keine. Was aussieht wie ein Planungsproblem, ist keins. Es ist ein Zustandsproblem. Es ist ein Zustandsproblem und zwar des individuellen Zustands von Karim. Und genau dieser Geschichte gehen wir jetzt nach. Also frage ich Karim, was in ihm passiert, wenn er daran denkt, seine eigene Website für seine Steuerberatung zu erstellen. Er sagt, in dem Moment fühlt es sich an, als hätte er ein Vakuum im Kopf. Er kann plötzlich gefühlt überhaupt nicht mehr denken. Wo eben noch Klarheit war, ist jetzt nur noch Leere oder Watte. Eins ist klar, sein IQ stürzt in diesem Moment nicht unter Zimmertemperatur. Also muss es irgendetwas anderes sein. Ich lade Karim ein, sein Unbewusstes zu fragen. Wann hat er diese Leere zum allerobersten Mal gespürt? Er überlegt. Ich sehe, wie er vom Kopf in den Bauch wandert. Und dann sagt er, völlig verwundert, Susanne, da war ich noch sehr, sehr klein. Wie alt ungefähr? Ungefähr 7. Ich weiß, dass Karim als Kind mit seinen Eltern aus Syrien nach Deutschland gekommen ist. Als Mitglied der aramäisch-christlichen Minderheit, die hier als Flüchtlinge anerkannt wurden. Also frage ich nach, war das schon hier in Deutschland oder noch in Syrien? Nein, das war schon hier in Deutschland. Ich bin mit 5 hierher gekommen. Mit 7 war ich schon in der Schule, sprach inzwischen ganz gut Deutsch und hatte gute Noten. Wir lebten damals noch in einer Flüchtlingsunterkunft. Und ich weiß, es ist der Moment, als ich nach Hause komme, voller Freude über mein Zeugnis und plötzlich hat mein Vater Tränen in den Augen. Ich spüre, wie sich mein Herz zusammenzieht, als er das sagt. Ich frage ihn, hast du eine Idee, woher diese Tränen kamen? Ich sehe, wie in Karims Gesicht ein tiefer Schmerz erscheint. Ja, diesen Ausdruck habe ich danach noch oft gesehen. In Syrien war mein Vater ein angesehener Arzt. Er hatte seinen Beruf mit großer Freude ausgeübt. Und dann in der Flüchtlingsunterkunft, da konnte er gar nichts machen. Er saß jahrelang zu Hause und starrte aus dem Fenster. Er durfte ja nicht arbeiten. Und auch als wir dann anerkannt waren, wurden seine Abschlüsse nicht anerkannt. Er hat lange bei McDonald's gearbeitet dann. Er hat sich auch nie beschwert. Aber ich habe immer gespürt, wie sehr er seinen Beruf vermisst. Was ich in diesem Moment sehe, ist eine kindliche Prägung. Ein Moment, der sich tief ins Nervensystem von Karim eingeschrieben hat und der sich jetzt, jedes Mal, wenn Karim daran denkt, sich als Steuerberater selbstständig zu machen, reaktiviert. Das Format, mit dem sich solche frühkindlichen Prägungen sehr gut bearbeiten lassen, heißt systemischer Reimprint. Es ist eines der mächtigsten Formate des NLP und gleichzeitig eines der komplexesten. Es verbindet die Arbeit an frühen prägenden Erfahrungen, auch an frühen Traumata, wie Robert Dilsey entwickelt hat, mit systemischen Gedanken aus der Familienaufstellung. Ich arbeite seit Jahren mit diesem Format, habe es auch selbst weiterentwickelt und ich wähle es nicht bei jedem Klienten. Es braucht eine bestimmte Reife, könnte man sagen, ein bestimmtes Maß an Ressourcenausstattung und auch eine bestimmte Bereitschaft, sich wirklich auf die eigene Geschichte einzulassen. Und es braucht natürlich auch jemanden, der sicher führen kann, wenn die Erinnerungen größer werden als erwartet. Bei Karim ist mir jedoch sofort klar, das ist jetzt der richtige Moment, das ist das richtige Format und er ist bereit zum Deep Dive in die Vergangenheit. Ich frage ihn also, ob wir jetzt anfangen wollen. Er nickt. Und auch wenn Karim das Format aus seiner eigenen NLP-Practitioner-Ausbildung bereits kennt, gehe ich noch einmal durch, worum es geht. Der Grundgedanke ist, der Körper vergisst nichts. Selbst wenn der Kopf nicht mehr genau rekonstruieren kann, was damals passiert ist, der Körper hat es gespeichert. Haltung, Atem, Enge, Leere, Watte, all das sind keine Metaphern, das sind Informationen. Beim systemischen Reimprint geht es darum, den Moment zu finden, in dem ein Muster zum allerersten Mal aufgetaucht ist und diesen Moment dann neu zu prägen. Daher ja auch der Name. Reimprint bedeutet im Wortsinne Neuprägung. Der Gedanke dahinter ist einfach und gleichzeitig tiefgreifend. Alles, was wir zum ersten Mal erleben, prägt uns in besonderer Weise. Der erste Kuss, der erste Schultag, der erste Liebeskummer. Erste Male hinterlassen Spuren, ob wir das wollen oder nicht. Also suchen wir jetzt gemeinsam das allererste Mal, in dem Karim dieses Vakuum erlebt hat. Dieses Vakuum, das er selbst als Ursache seiner Prokrastination benennt. Wir beginnen mit einem Körperanker. Ich lade Karim ein, in sich hineinzufühlen, wo genau in seinem Körper spürt er dieses Vakuum. Er antwortet, ohne zu zögern, hier. Und er zeigt sich an die Stirn, hier, direkt hinter meiner Stirn. Dann erkläre ich ihm, dass wir mit Bodenankern auf einer gedachten Timeline arbeiten werden. Eine Timeline ist eine Repräsentation von Zeit im Raum. Man stellt sich vor, dass sich die Zeit vom heutigen Moment der Gegenwart, in der Karim sich immer wieder bei seiner Aufschieberitis erwischt, zurückerschreckt bis in die Kindheit, dorthin, wo die Wurzeln des Musters liegen. Ich nehme einen Zettel, einen Bodenanker, beschrifte ihn mit Gegenwart und lege ihn dorthin, wo Karim sich seine Gegenwart ausgesucht hat. Dann lege ich einen weiteren Bodenanker für die Metaposition, einen Standpunkt außerhalb der Timeline. Von dort lässt sich das Geschehen mit einigem Abstand betrachten. Sie fungiert so als Notfallhebel für den Fall, dass die Erinnerungen zu intensiv werden und ich Karim dissoziieren möchte, also etwas Raum zwischen ihn und das Erlebte bringen will. So ausgestattet beginnen wir die Reise in die Vergangenheit. Ich lade Karim ein, sich mit dem Rücken in Richtung Vergangenheit zu stellen, sich den Suchanker zu setzen, also seine Hand dorthin zu legen, wo er das Vakuum spürt, direkt an die Stirn. Dann bitte ich ihn, mit kleinen Schritten rückwärts in Richtung Vergangenheit zu gehen. Und immer wenn er dieses Vakuum besonders deutlich wahrnimmt, soll er mir ein Stichwort geben. Ich notiere es auf einem Zettel und lege den Zettel, den Bodenanker, dann an die entsprechende Stelle auf der Timeline. Wir beginnen. Und plötzlich verändert sich etwas. Der erfolgreiche Steuerberater ist weg. Da steht kein rationaler Erwachsener mehr vor mir, der sein Zeitmanagement optimieren möchte. Da steht ein Mensch, dessen Körper sich erinnert. Karim bleibt stehen, atmet flacher. Hier, sagt er leise, hier, das kenne ich. 2 Jahre zuvor, der erste große Mandant, er wollte den Vortrag vorbereiten, um den Mandanten zu beeindrucken, von seiner Vorgehensweise zu überzeugen, doch stattdessen starrte er aus dem Fenster. Wir gehen weiter zurück. Das Steuerberaterexamen. Wieder dieses Vakuum. Wieder dieses Gefühl, als wäre plötzlich jede Energie verschwunden. Dann die Schulzeit, das Abitur, die Kreismeisterschaft im Fußball. Immer dasselbe Muster. Bis wir irgendwann dort ankommen, wo diese Geschichte begonnen hat. Und da wir mit dem systemischen Reimprint arbeiten, fertige ich nun Bodenanker für alle an der Situation beteiligten Personen. Das sind, ganz offensichtlich, Karim und sein Vater. Auf Nachfrage berichtet Karim, dass auch seine Mutter im Raum war. Also 3 Bodenanker. Ich beschrifte sie entsprechend mit Ich für Karim, Vater und Mutter. Dann gebe ich sie meinem Klienten, der sie so auf den Boden liegt, wie es seinem inneren Bild entspricht. Wir nutzen hier dieselbe Technik, die wir aus der Familienaufstellung kennen. Wenn wir in die Position einer anderen Person eintreten, können wir relevante Dinge über ihr Fühlen und Erleben spüren, ohne dass wir es kognitiv wissen müssen. Kaum liegen die Bodenanker, frage ich Karim, auf welchem er beginnen möchte. Er entscheidet sich für sich selbst. Wichtig dabei, es geht nicht um den 44-Jährigen, der heute vor mir sitzt, sondern um den 7-Jährigen, der voller Stolz aus der Schule nach Hause kommt. Ich entscheide mich, zunächst in den Bodenanker von Karims Vater einzutreten. Wir lassen einen Moment Stille entstehen, damit sich das Feld entfalten kann. Kaum stehe ich auf dem Platz von Karims Vater, weiß ich bereits, womit wir es zu tun haben. Ich muss nicht lange suchen. Das Feld spricht, öffnet sich sofort. Und was es mir sagt, ist eindeutig. Da ist zum einen eine tiefe Freude. Mein Sohn, aus den Augen von Karims Vater gesprochen, mein Sohn fasst Fuß in einem fremden Land. Er spricht bereits gut Deutsch, er bringt gute Noten. Ich bin wirklich stolz auf ihn. Und gleichzeitig eine unfassbare Traurigkeit. Ich kann meinen Beruf nicht ausüben, den Beruf, der mir so viel bedeutet, der mich ausmacht. Ich kann nichts beitragen, nicht zum Unterhalt meiner Familie, nicht zur Gesellschaft. Ich bin zur Untätigkeit verdammt. Ich starre den ganzen Tag aus dem Fenster. Ich, als Susanne, spüre, dieser Mann ist möglicherweise in eine leichte Depression gerutscht. Das sage ich Karim. Er hat Tränen in den Augen. Und dann spricht er aus dem Bodenanker des 7-Jährigen. Ich bin innerlich völlig zerrissen. Auf der einen Seite mag ich die Schule. Ich habe Freunde gefunden. Das Lernen fällt mir leicht. Ich mache gerne Sport. Ich bin stolz auf meine Noten. Und jetzt sehe ich, wie traurig das mein Vater macht. Das hatte ich nicht erwartet. Ich hatte gedacht, er freut sich mit mir, aber er weint. Ich habe ihn noch nie weinen sehen. Das macht mich sehr verwirrt und sehr, sehr traurig. Und das ist das Allerletzte, was ich will. Ich frage mich, was kann ich nur tun, damit das nie wieder passiert? Er hält inne, atmet tief durch. Ich lade ihn ein, auf den Bodenanker seiner Mutter zu treten. Ich trete in den Bodenanker für Karim. Wieder lassen wir einen Moment entstehen. Dann sagt er, hier auf dem Bodenanker meiner Mutter spüre ich auch diese Zerrissenheit. Ich bin so stolz auf meinen Sohn. Ich sehe, wie er ankommt, wie sich erfüllt, wofür wir alles verlassen haben, wofür wir gegangen sind. Das macht mich glücklich. Und gleichzeitig spüre ich die Traurigkeit meines Mannes, seine Verzweiflung. Er möchte so gerne wieder als Arzt arbeiten, für uns sorgen können. Doch er kann es nicht. Er fühlt sich nutzlos. Und ich weiß nicht, was ich für ihn tun kann. Das zerreißt mich. In der Rolle von Karim spüre ich, ich suche verzweifelt nach einer Lösung. Ich möchte irgendetwas tun, damit mein Vater nicht mehr so traurig ist. Und da es scheinbar meine guten Noten sind, die ihn traurig machen, beschließe ich, nicht mehr davon zu erzählen. Das ist mein erster Schritt. Und dann spüre ich noch etwas tiefer. Ich kann unmöglich mehr Erfolg haben als mein Vater. Dieser Mann, der so traurig ist, der so viel für mich aufgegeben hat. Unsere Eltern sind nur für uns nach Deutschland gekommen, für mich und meine Schwester, damit wir eine bessere Zukunft haben, damit wir nicht verfolgt werden, damit wir in Sicherheit leben können. Ich profitiere von dieser Sicherheit, mein Vater nicht. Ihm hat sie den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich als Susanne trete vom Bodenanker herunter und lade Karim ein, wieder in seinen eigenen einzutreten. Für mich als Coach ist die Situation jetzt klar. Wir haben es hier mit einem sogenannten kindlichen Projekt zu tun. Kindliche Projekte geben sich die Kinder selbst, wenn sie spüren, dass ihre Eltern ihnen nicht die Liebe und Aufmerksamkeit geben können, die sie sich wünschen. Oft nicht aus Mangel an Liebe, sondern weil die Eltern selbst zu sehr leiden. Das Kind entwickelt dann eine Strategie. Wenn ich mich so und so und so verhalte, dann geht es meinen Eltern besser. Und dann bekomme ich vielleicht irgendwann die ersehnte Nähe, Liebe und Aufmerksamkeit. In Karims Fall lautet dieses Projekt, so meine Vermutung, ich stelle mein Licht unter den Scheffel. Ich erlaube mir nicht, glücklicher und erfolgreicher zu sein als mein Vater. Ich teile diese Vermutung mit Karim. Etwas in ihm geht sofort damit in Resonanz. Er wird blass, fängt leicht an zu zittern. Eine Träne rinnt ihm übers Gesicht. Ja, genau so fühlt es sich an. Ich habe gedacht, wenn gute Noten Papa so traurig machen, dann darf ich sie ihm nie mehr zeigen. Und dann darf ich ihn natürlich auch nicht überholen. Das würde ihn ja noch viel, viel, viel trauriger machen. Ich verstehe, sage ich. Und ich verstehe auch, dass das Kind damals genau so gedacht hat. Und ich möchte diesem Kind sagen, ich habe die größte Hochachtung vor dir und deiner Liebe und vor deiner Loyalität. Und, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, siehst du, Karim hatte kein kognitives Erkenntnisproblem. Der weiß, wie man eine Webseite erstellt. Der weiß auch, wie man einen Zeitplan macht. Der weiß, was es braucht, um sich selbstständig zu machen. Aber er prokrastinierte trotzdem. Denn was ihm fehlte, war eben kein Wissen, sondern ein innerer Zustand, der ihm erlaubt hätte, dieses Wissen zu leben. Und deswegen lade ich Karim jetzt ein, kurz vom Bodenanker des Siebenjährigen herunterzutreten und mit mir auf die Metaposition zu kommen, die wir vorhin aufgebaut haben. Und bevor wir jetzt weitergehen, ein kurzer Gedanke für dich als Zuhörerin, als Zuhörer. Karims Geschichte ist eine Migrationsgeschichte. Aber das kindliche Projekt dahinter ist es nicht. Ich habe dieses Muster bei Unternehmerkindern gefunden, die den Erfolg ihrer Eltern nicht übertreffen wollten, bei Geschwistern, die es sich nicht erlaubten, weiterzukommen, als der kranke Bruder, die überforderte Schwester, bei Menschen, die einfach irgendwann gespürt haben, mein Glück kostet jemand anderen zu viel. Die Biografie ist jedes Mal eine andere. Das Muster darunter, hinter der vermeintlichen Prokrastination dagegen, oft dasselbe. Ich lade Karim ein, von der Metaposition aus auf die Zähne zu schauen. Der kleine Junge, der mit guten Noten, mit einem guten Zeugnis nach Hause kommt, verdattert erschrocken über den Schmerz und die Traurigkeit im Gesicht des Vaters. Die Eltern zerrissen zwischen der Freude über den Erfolg des Kindes und der eigenen Verzweiflung über das Gestrandetsein im gefühlten Niemandsland. Ich gebe Karim einen Moment. Schweigen, er schaut. Und ich spüre, wie in ihm etwas aufgeht. Er versteht zum ersten Mal, was damals in ihm passiert ist. Der kleine Junge hatte plötzlich gespürt, ich darf darüber nicht mal nachdenken. Denn wenn ich darüber nachdenke, wenn ich also über meine Zukunft nachdenke, wenn ich sie gestalte, wenn ich sie plane, wenn ich entsprechend vorankomme, dann fühlt es sich an, als ob ich mich über meinen Vater erhebe. Als wäre der Vater plötzlich nicht mehr der Große und Starke, sondern der Schwache und Zerbrochene. Und das hat das Kind sich nicht erlaubt. Es ist für ihn einfach undenkbar, den Vater zu überflügeln, ihm diesen Schmach zu bereiten, diesen Schmerz zuzumuten. Und der Erwachsene, der jetzt neben mir auf der Metaposition steht, versteht zum ersten Mal, was da in ihm passiert. Er sabotiert sich nicht, sondern er schützt jemanden. Ich sehe, wie das in ihm zu einer tiefen Aussöhnung mit sich selbst führt. Denn plötzlich ist er eben nicht mehr derjenige, der undiszipliniert ist, der ewig prokrastiniert, der unter Aufschieberitis leidet, der einfach nicht gut genug im Zeitmanagement ist, sondern er erkennt, dieses Verhalten war ein tiefer Ausdruck seiner Liebe, seiner Loyalität mit einem Vater, der zerrissen war. Und Karim kann diesen kleinen Jungen, der er war, jetzt noch einmal ganz anders sehen. Er kann für sich selbst ein Mitgefühl entwickeln, das vorher nicht möglich war. Ich lasse ihm dafür Zeit. Dann frage ich ihn, glaubst du, dass dein Vater das wollen würde, dass du ihm zuliebe auf Erfolg, auf Erfüllung, auf deine eigene Selbstständigkeit verzichtest? Karim guckt mich entgeistert an. Nein, auf gar keinen Fall. Er hat lange bei McDonald's gearbeitet, ist da sogar aufgestiegen, hat irgendwann ein Restaurant als Schichtführer geleitet. Er hat das gehasst, aber er konnte damit die Familie ernähren. Das war ihm das Wichtigste. Jetzt ist er in Rente und er sagt immer, wie stolz er auf mich und meine Schwester ist, wie sehr es ihn freut, dass wir so gut im Leben stehen. Ich lade Karim ein, in diesem Licht zu betrachten, wie lange er dieses kindliche Projekt noch mit sich rumtragen möchte. Dieses »Ich stelle mein Licht unter den Scheffel, ich erlaube mir nicht, erfolgreicher zu sein als mein Vater.« Oder ob heute nicht ein guter Moment wäre, es zu beenden und damit auch das Opfer seines Vaters angemessen zu würdigen. Das Opfer, das der Vater seinen eigenen Stolz geopfert hat, damit die Familie gut leben kann. Und dieses Opfer wirklich zu würdigen, bedeutet eben, sich selbst Glück und Erfolg zu erlauben. Karim schaut mich mit großen Augen an. So habe ich das noch nie gesehen, Susanna. Aber du hast völlig recht. Wenn ich mir das selbst nicht erlaube, dann würdige ich ja eigentlich gar nicht, was mein Vater und meine Mutter durchgemacht haben. Dann hätte es ja gar keinen wirklichen Sinn gehabt, dass sie hierher gekommen sind, in dieses damals so fremde Land. Ich merke, wie mich das berührt. und ich lasse es zu. Das ist keine Schwäche, sondern für mich ist es Handwerk. Nach Jahren in diesem Beruf weiß ich, wer sich als Coach nicht berühren lässt, kann nicht wirklich begleiten. Die Kunst ist vielmehr, nicht unberührt zu bleiben, sondern die Kunst ist, berührt zu sein und trotzdem klar durch den Prozess zu führen. Und wenn du den Wildcast öfter hörst, weißt du, Primärgefühle sind ansteckend. Wir gehen mit Primärgefühlen unseres Gegenübers in Resonanz. Wenn jemand also in einem wirklich richtig echten Gefühl ist, dann berührt uns das unweigerlich. Und deswegen freue ich mich eben sehr, sehr, sehr über Karims Erkenntnis. Und so lade ich ihn ein, tritt doch noch einmal in den Bodenanker des Siebenjährigen. Ich gebe ihm ein Rückgabekissen in die Hand. Rückgabekissen sind mit Sand gefüllte Kissen. Sie sind schwer und sie unterstützen symbolisch das Beenden kindlicher Aufträge. Das Gewicht ist dabei kein Zufall. Dem Körper hilft es, etwas Reales in den Händen zu halten, um es dann loslassen zu können. Was der Kopf alleine oft nicht schafft, einen jahrzehntealten Glaubenssatz, ein jahrzehntealtes kindliches Projekt wirklich loszulassen, das gelingt dem Körper leichter, wenn er die Last buchstäblich spürt und dann genauso buchstäblich wegwirft. Ich lade Karim also ein, noch einmal hineinzuspüren. Wo in seinem Körper spürt er dieses kindliche Projekt? Er legt sofort die Hand an die Stirn. Genau hier, wo ich immer dieses Vakuum habe, diese Watte. Dann lade ich ihn ein, dieses Projekt aus dieser Stelle hinter seiner Stirn herausschweben zu lassen, in das Rückgabekissen hinein. Er spürt nach. Und als es angekommen ist, lade ich ihn ein, das Kissen mit großem Schwung wegzuwerfen. Und ich lade ihn ein zu sagen, heute entscheide ich neu. Mit sofortiger Wirkung beende ich das kindliche Projekt. Und ab sofort erlaube ich mir beruflichen Erfolg. Ich erlaube mir, mein Potenzial wirklich zu entfalten. Zu meinem Besten und um das Opfer meiner Eltern zu würdigen. Ich sehe, wie er sich aufrichtet, wie die Farbe in sein Gesicht zurückkehrt. Ich frage ihn, ob es in dieser Ursprungssituation noch etwas zu klären gibt. Er überlegt kurz. Dann sagt er, ja. Er hatte auch versucht, seiner Mutter Last abzunehmen, weil er gespürt hat, wie sehr auch sie unter der Situation gelitten hat. Ich gebe ihm also ein weiteres Rückgabekissen in die Hand und frage, wo in seinem Körper er diese Last, die er versucht hat, der Mutter abzunehmen, spürt. Auf den Schultern. Dann lade ich ihn ein, diese Last von seinen Schultern in das Kissen fließen zu lassen und es dann seiner Mutter zu geben. Verbunden mit den Worten, Mutter, diese Last habe ich für dich getragen. Aus Liebe und Loyalität. Gerade wird mir klar, das würdest du nie wollen. Und außerdem wird mir klar, es ist lange vorbei. Papa geht es schon seit vielen Jahren wieder besser. Mit diesen Worten legt er das Kissen auf den Bodenanker seiner Mutter. Ich sehe, wie sich eine tiefe Erleichterung auf seinem Gesicht ausbreitet. Und bevor wir jetzt die Timeline wieder nach oben gehen, in Richtung Gegenwart, versorgen wir noch beide Eltern mit Ressourcen, damit sie in dieser Ursprungssituation anders, fülliger, ressourcenvoller präsent sein können. Für den Vater stellen wir uns vor, er kommt in dem Moment, als der kleine Karim aus der Schule nach Hause kommt, nicht aus der Flüchtlingsunterkunft, sondern von einer Schicht im Krankenhaus. Er hat den ganzen Tag auf einer Station gearbeitet, hat geholfen, Leben zu retten, seinen Beruf ausgeübt, seine Berufung. Er kommt nach Hause, erfüllt, dankbar, mit sich im Reinen. Und mit dieser Ressource ausgestattet, kann er das Zeugnis seines Sohnes ganz, ganz anders empfangen. Er sieht es und strahlt. Mein Sohn, ich bin so stolz auf dich. Das hast du wirklich gut gemacht. Weiter so. Er nimmt ihn in den Arm, lässt ihn hochleben. Und zur Feier des Tages gibt es das Lieblingsessen von Karim zum Abendbrot. Die Mutter steht daneben und sieht, wie ihr Mann und ihr Sohn gemeinsam feiern. Auch ihre Ressource ist das Glück und der erfüllte Beruf des Mannes. Und so kann sie sich vorbehaltlos mitfreuen und gerne das Lieblingsessen ihres Sohnes kochen, weil heute ein guter Tag ist. Und genau das ist der Moment, in dem Karim noch einmal ganz deutlich spürt, es hatte nie etwas mit ihm zu tun. Sein Vater hat ihm seinen Erfolg nicht missgönnt. Er war nicht zu wenig, er war nicht falsch. Es war vielmehr die Situation des Vaters. Nicht mehr und nicht weniger. Diese Klarheit macht es jetzt leicht. Leichter als je zuvor. Jetzt, sagt Karim, bin ich bereit. Und mit seinem neuen Glaubenssatz, ich erlaube mir beruflichen Erfolg, ich erlaube mir, mein Potenzial voll zu entfalten, gehen wir die Timeline wieder hoch in Richtung Gegenwart. Und auf jeden Bodenanker, den wir passieren, schauen wir, wie sich die Situation verändert hat. Hier, auf dieser Stelle, spürt er nur noch die Freude. Die Freude, endlich sein Potenzial leben zu können. Zum Beispiel auf dem Bodenanker der Kreismeisterschaft spürt Karim, sein Vater wäre da gewesen bei dem entscheidenden Endspiel, hätte einen erfüllten Job gehabt und hätte auf der Tribüne gestanden, hätte ihn angefeuert. Und in diesem Bild spürt Karim, wie er sich angespornt fühlt, das Vakuum in seinem Kopf einfach weg. Er hätte das entscheidende Tor schießen können. Wir gehen weiter. Am Bodenanker des BWL-Studiums kein Vakuum, kein innerer Drang, sich abzulenken, kein Kühlschrank, der plötzlich geputzt werden muss. Karim lacht kurz auf. Ich prokrastiniere nicht. Ich kann einfach da sitzen und lernen. Noch eine Station, das Steuerberaterexamen. Auch hier Konzentration, Fokus, kein innerer Saboteur, der ihm auf den Geist geht. Und dann die Gegenwart. Ich lade Karim ein, sich noch einmal vorzustellen, wie er am Schreibtisch sitzt und seine Selbstständigkeit vorbereitet. Die eigene Kanzlei, das eigene Steuerbüro. Er spürt eine große Freude. Er hat Ideen, viele Ideen, welche Menschen er unterstützen möchte, was er anders machen will als in dem Büro, wo er bisher arbeitet. Und es fällt ihm jetzt leicht, den nächsten konkreten Schritt zu tun, einen Dienstleister auszusuchen, dem er die Erstellung seiner Website anvertrauen kann. Und weil wir gerade auf der Timeline sind, reisen wir noch einen Schritt weiter, ein Jahr in die Zukunft. Von dort aus sieht Karim, die Website ist online, er hat das Gespräch mit seinem heutigen Arbeitgeber geführt, er hat gekündigt, im Guten, mit Respekt auf beiden Seiten. Und er betreut ein Jahr in der Zukunft seine ersten eigenen Mandanten in seiner eigenen Steuerkanzlei. So aufgestellt beenden wir für heute die Sitzung. Lass mich als ein Epilog hinzufügen, dass ein paar Wochen wirklich viel verändern können. Das hat auch Karim mir bewiesen, denn als er einige Wochen später wieder vor mir sitzt, weil es noch das eine oder andere Thema gibt, an dem er arbeiten möchte, sagt er Susanne, ich will dir zuerst etwas erzählen. Und er erzählt, dass er mit seinem Vater gesprochen hat, dass er ihm erzählt hat, welche Wirkung dieser Moment damals auf ihn hatte, als er eben die Tränen gesehen hat im Gesicht des Vaters. Sein Vater war sehr bewegt. Er hat seinen Sohn fest in die Arme genommen und gesagt, das ist wirklich das Letzte, was ich damals wollte, dass du dafür dein Licht unter den Scheffel stellst, dass du dir deinen eigenen Erfolg nicht mehr erlaubst. Es tut mir sehr leid, dass das so bei dir angekommen ist. Und dann fuhr der Vater fort, und ich freue mich wirklich sehr, wenn du jetzt deinen eigenen Weg gehst. Und wenn ich irgendetwas tun kann, Ich bin da. Und während das Karim erzählt, höre ich zu und bin froh. Ich freue mich nicht nur für Karim, sondern auch für diesen Vater, der jahrelang aus dem Fenster geschaut hat, der seinen Sohn nie bremsen wollte, der nur selbst nicht weiterkam und dessen Sohn jetzt endlich mit seiner Erlaubnis und mit seiner eigenen loslegen kann. Denn, wie gesagt, Prokrastination ist kein Disziplinproblem. Es ist ein Zustandsproblem. Ein Zustandsproblem deines Nervensystems. Und Zustände haben immer eine Geschichte. Und sie lassen sich erfolgreich verändern. Wenn dich diese Episode berührt hat, dann schick sie jemanden, der das gerade hören muss. Vielleicht kennst du ja jemanden, der auch seit Jahren aus dem Fenster schaut und immer wieder den Kühlschrank putzt. Und bevor du diese Episode schließt, habe ich, wie ja fast immer, das kennst du schon, eine Einladung an dich. Eine Einladung zur Selbsterforschung, Selbsterfahrung, wie immer du es nennen möchtest. Und wenn du es ausprobieren willst, dann lade ich dich ein. Denk doch jetzt einmal an etwas, das du immer wieder vor dir herschiebst. Etwas, das du wirklich willst und trotzdem nicht anpackst. Denn du kennst ja vielleicht das Gefühl, du weißt genau, was zu tun wäre und trotzdem tust du nichts, außer vielleicht den Kühlschrank putzen. Und dann leg jetzt deine Hand dorthin, wo du dieses Gefühl spürst. Dieses Gefühl, ich weiß, was zu tun wäre, aber irgendetwas hält mich zurück. Und wenn du einen Moment brauchst, um diese Stelle in deinem Körper zu lokalisieren, dann kannst du gerne für einen Augenblick den Podcast anhalten. Und wenn du sie dann gefunden hast, dann lade ich dich ein, frag mal dein Unbewusstes, ganz ohne Druck, ganz ohne Erwartung, wann habe ich das zum allerersten Mal gespürt? Lass einfach in dir auftauchen, was auftaucht, ein Bild, eine Situation, ein Gesicht, vielleicht etwas, das für dich überhaupt keinen Sinn macht oder vielleicht sehr viel. Und dann frag dich einmal, wessen Schmerz habe ich damals auf mich genommen? Wessen Last trage ich vielleicht heute noch aus Liebe und Loyalität? Du musst es nicht sofort auflösen, es reicht, es zu sehen. Denn manchmal ist das Sehen eben schon der erste Schritt zurück zu dir. Und was Karim in unserem Coaching erlebt hat, ist kein Wunder, sondern es ist NLP. Systemisch, traumasensibel, tiefenwirksam. Wenn du selbst das lernen möchtest, Menschen so zu begleiten oder dich selbst endlich zu verstehen, dann schau dir meine nächste NLP Practitioner-Ausbildung an. Sie beginnt im September, den Link findest du in den Shownotes. Wenn dich diese Episode berührt hat, wenn du dich in Karim wiedererkannt hast, ein bisschen oder ein bisschen sehr, dann abonniere den Wildcast. Hinterlasse gerne eine Bewertung. Jede Sternebewertung hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen, die kein Wissens-, sondern eben ein Zustandsproblem haben und das vielleicht noch gar nicht wissen. Und wie gesagt, schick diese Episode an jemanden, der gerade aus dem Fenster schaut und nicht weiß, warum. Und ich wünsche dir, was Karim sich gewünscht hat und was er sich jetzt erlaubt. Dass du dich siehst, dass du verstehst, warum du tust, was du tust. Und dass du dir erlaubst, das zu leben, wofür du eigentlich hier bist. Denn du hast kein Wissensproblem. Du hast vielleicht ein Zustandsproblem. Und der Zustand hat eine Geschichte. Und diese Geschichte, die kannst du verändern. Ich bin Susanne Lapp, das hier ist der Wildcast und ich freue mich, dass du dabei warst.